Heute lesen wir zum Advent den Text aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 1 bis 11, wo es darum geht, dass Gott trösten will, sein Volk, alle, die sich ihm anvertrauen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, das soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, Freudenboten, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenboten, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Tröstet, tröstet mein Volk. Der Trost des lebendigen Gottes soll im Leben der Menschen, im Leben des Volkes Israel, im Leben aller, die danach Lebenssinn suchen, dazu dienen, dass sie das wahre Leben kennenlernen. Dass sie nicht nur im Glauben an einen Gott stehen. Wir haben ja viele Menschen in unseren Tagen, die glauben an Gott. Mehr als wir vielleicht vermuten. Aber sie kennen ihn nicht. Sie kennen das Leben aus Gott nicht. Sie beten vielleicht zu diesem Gott, aber sie haben ihn nie erfahren in ihrem Leben. Sie leben in der Finsternis, in ihrem Dasein, vielleicht in manchen Bedrückungen, Bedrängnissen, Nöten leiblicher, geistlicher Art. Aber sie suchen die Hilfe. Sie haben sie noch nicht erfahren. Mitten hinein soll der Trost Gottes ausgerufen werden. Der Trost Gottes hat ein Ziel. Das Ziel, in die Lebensgemeinschaft mit dem Erlöser zu kommen. Im Johannesevangelium spricht der Herr Jesus von sich als dem guten Hirten und auch von dem Vorhaben, das er in dieser Welt hat, wozu er überhaupt in diese Welt gekommen ist, nämlich sein Leben einzusetzen für die verlorenen Schafe. Sein Leben zu lassen am Kreuz auf Golgatha. Das heißt hier in Johannes 10, Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Ja, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das soll euch Trost sein. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Tröstet, tröstet mein Volk. Die Erwartung des Messias auf den Messias ist die Erwartung auf Erlösung. Die Erwartung, dass der Messias nun endlich auftritt, ist nicht nur so gemeint, dass er die Feinde mal zurechtbringt. Das hätten wir immer so gerne. Wir möchten gerne, dass die anderen zurechtgebracht werden. Aber Erwartung auf den Messias heißt, ich muss erlöst werden. Ich brauche Trost. Ich soll getröstet werden. Wenn wir in diesen Wochen, in diesem Monat immer wieder gerade in das Lukas-Evangelium hineinschauen und die Weihnachtsgeschichte, das Kommen Jesu in Niedrigkeit lesen, stoßen wir auch auf die Hoffnungen der Menschen damaliger Zeit, die eben Erlösung erwarteten für sich. Da haben wir auch zwei Personen, den Simeon und die Hanna im hohen Alter, die aber eine lebendige Hoffnung im Herzen trugen, und da steht von ihm geschrieben, von dem Simeon zum Beispiel in Lukas 2, in Vers 25, da war ein Mann, dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf Trost Israels, auf Trost Israels. Der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm wurde das Wort zuteil, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Er habe zuvor den Trost erlebt. Und das wünschen wir auch für alle Menschen, dass sie den Tod nicht sehen, bevor sie nicht getröstet worden sind durch die Gegenwart Jesu Christi. Und als er durch den Geist Gottes nun in den Tempel geführt worden war, zur Zeit der Reinigung von Maria nach dem Gesetz, ging er auf dieses Jesuskind zu, nahm es auf die Arme und betete und sagte, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Jetzt kann ich heimgehen, jetzt kann ich aus dieser Welt herausgehen. Denn nun haben meine Augen deinen Heiland gesehen. Das heißt also, er war jetzt getröstet. Er wollte den Tod nicht sehen, bevor er nicht den Erlöser sah. Dann war auch eine Frau dort, Hanna, im hohen Alter, die auch zum Tempel kam, betete und fastete und hoffte auf den Trost Gottes. Sie trat hinzu zu derselben Zeit, als diese Reinigung der Maria mit dem Opfer im Tempel gebracht werden sollte, dieses Reinigungsopfer. Und sie pries Gott und redete von ihm zu allen Menschen, die auf Erlösung zu Jerusalem warteten, die auf Trost warteten. Und denken wir an die gesegnete Frau Maria, die diesen Tröster empfangen durfte. Was betete sie? Meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, meines Trösters, der in mein Leben gekommen ist. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, denn er hat große Dinge an mir getan. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hofffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Gott, unser Schöpfer, ist also nicht nur ein gerechter Gott, sondern ein Barmherziger. Ein Barmherziger. Er hat kein Wohlgefallen am Tod des Gottlosen, sondern er will, dass der Sünder sich bekehrt und lebt. So ist es auch heute Morgen. Heute Morgen für jeden ein Zuspruch. Gott hat nicht gefallen an deinem Tod, sondern er will, dass du dich trösten lässt, dass du dich umkehrst zu ihm und trösten lässt, damit du lebst. Nicht nur ein Bekenntnis des Glaubens hat. Viele Menschen auch heute an diesem Sonntag sprechen ihr Glaubensbekenntnis. Hast du auch eins? Aber dein Glaubensbekenntnis ist noch kein Leben. Du sollst ein Lebensbekenntnis haben. Leben durch den Trost des lebendigen Gottes. Gott hat Israel nicht berufen, um es in ihrer Sünde, das Volk untergehen zu lassen. Er kündigte zwar immer wieder Züchtigungen und Gerichte an über dem Volk, aber nicht mit der Maßgabe, es gänzlich zu verlassen. Bevor es in die babylonische Gefangenschaft gehen musste, aufgrund ihrer Abtrünnigkeit und Sünde, sprach Gott bereits schon diesen Trost aus. Israel soll leben und alle, die sich zu Gott bekennen wollen, sollen leben. Der Tröster, der Messias, Jesus Christus kommt. Wir können das ganz persönlich nehmen, wenn du dich vielleicht in einer besonderen Phase der Anfechtung, der schweren Tiefe befindest, hat der Herr bereits Gedanken des Friedens über dich, Gedanken des Trostes. Vielleicht bist du in einem tiefen Leid gerade innerlich und du fragst dich, wo ist der Herr? Er hat bereits Gedanken des Trostes über dich. Er lässt dich durch das Leid gehen, damit er dich auch trösten kann und durch den Trost wieder aufrichten kann zu ihm. Ich habe die wunderbaren Worte auch über das Volk Israel gelesen in Hesekiel 16, wo der Herr davon sprach, wie er die Leute vorgefunden hat, wie er das Volk vorgefunden hat. Es war verlassen, es war elendlich, es lag in seinem Blut. Aber der Herr sagt, ich habe dich aufgehoben, du sollst leben. In Hesekiel 16 steht es so. So spricht Gott der Herr zu Jerusalem nach dem Geschlecht und Geburt. Bist du aus dem Land der Kanaaniter? Dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter eine Hethiterin. Bei deiner Geburt war es so, am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest. Dich hat man nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt, denn niemand hatte Mitleid mit dir und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir täte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut da lagst: Du sollst leben. Du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut lagst, du sollst leben und heranwachsen. Ich will dich trösten. Mit anderen Worten, Gott kennt unser Leid. Er kennt dich auch gerade in dieser dunklen Jahreszeit. Viele Menschen verzweifeln in diesen Tagen, nehmen sich das Leben. Viele. Viele Menschen steigen einfach aus dem Gesellschaftsleben, sie kommen nicht weiter, sie resignieren. Viele Menschen werden von den seelischen Lasten fast erdrückt in der dunklen Jahreszeit, wenn sie an ihre Angehörigen denken, wenn sie an die Krankheitsnöte denken, wenn sie an die Sterbefälle denken, die sie plötzlich alle erleben. Gott sagt, ich will dich trösten. Du hast keinen Grund auszusteigen. Du hast keinen Grund zu resignieren. Du sollst leben. Allerdings etwas geht auch an uns, die wir an den lebendigen Gott in Jesus Christus glauben, nicht vorüber. Erziehungsmaßnahmen. Denn Jesus spricht, wen ich lieb habe, den züchtige ich. Wen ich lieb habe, den züchtige ich, damit er nicht samt der Welt verdammt wird. Ich tröste dich damit. Züchtigung in unserem Leben heißt, Gott will, dass wir zu ihm von ganzem Herzen zurückkehren. Jeder soll ein Adventsmensch sein. Ein Mensch, der freudig auf die Wiederankunft Jesu wartet. Hier kann man sich ganz persönlich fragen im Advent, bin ich bereit auf die Wiederkunft Jesu? Bin ich bereit, wenn er mich jetzt ruft, Ja zu sagen, dankbar Ja zu sagen, zu ihm zu gehen? Gottes Prophetie schaut immer weiter, nicht nur das verdiente oder zurechtweisende Gericht wird ersehen, was ist nötig, um diesen und jenen wieder in meine Gegenwart zu bringen, sondern Gottes Prophetie über unserem Leben schaut schon die heilbringende Gnade, die uns zuteil werden soll. Jerusalem wurde nicht zerstört, wiederholt zerstört, damit es liegen bleibt, sondern damit es wieder aufgebaut wird. So wie in unseren Tagen auch. Tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich, sagt, dass sie Doppeltes für ihre Sünden empfangen hat. Die Zerstörung Jerusalems war nötig. Die Zerstörung vielleicht durch Anfechtung in deinem Leben ist nötig. Vielleicht auch aus diesem Grunde, wie es schon David durch den Heiligen Geist traurig, weinend ausrufen musste im Psalm 12, ach, hilf Herr, die Heiligen haben abgenommen. Und gläubig sind wenige unter den Menschenkindern. Einer redet mit dem anderen Lug und Trug. Sie heucheln und reden aus zwiespältigem Herzen. O, der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die hoffärtig redet, die da sagen, durch unsere Zunge sind wir mächtig, uns gebührt zu reden. Wer ist unser Herr? Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Ja, Zerstörung Jerusalems war nötig, aber mit dem Ziel, es wieder aufzubauen. Anfechtungen in deinem Leben sind nötig, aber mit dem Ziel, dich wieder froh zu machen, dich getröstet zu wissen in dem lebendigen Gott. Wir lesen das auch in diesem Beispiel von dem verlorenen und wiedergefundenen Sohn. Hätte nicht der Vater ihn aufhalten können? Hätte der Vater, der ihm nun einen Teil seines Erbes auszahlen sollte, damit er loszieht, Nein sagen können? Hätte er nicht sagen können, du kriegst das Geld nicht, das Erbe nicht? Dann hätte der Sohn das nicht verprassen können. Aber er gab es ihm. Er ließ diesen Weg zu, bis der Sohn am Schweinetrog saß, nichts mehr zu essen hatte und sein Elend erkannte. Und dann nahm er sich vor, sich trösten zu lassen. Ich gehe wieder nach Hause zu meinem Vater. Und was tat der Vater? Sagte er, siehst du, habe ich es dir nicht gleich gesagt, dass du am Schweinetrog landest? sagte er nicht. Sondern er sah ihn, als er noch ferne war, und ging auf ihn zu und nahm ihn in die Arme und grüßte ihn. Tröstet, tröstet mein Volk. Der Schweinetrog war nötig, damit der Trost auch wieder greift im Leben des heimgekehrten Sohnes. Wir haben allerdings etwas gelesen, auch in diesem Predigttext, was uns vielleicht nicht so verständlich ist und was uns vielleicht auch etwas leid tut, dass Jerusalem, das Volk Israel, doppelte Strafe empfangen hat für all ihre Sünde. Doppelt. Doppelt so viel wie andere. Israel als erstgeborener Sohn, so wird er bezeichnet in der Schrift, war von Gott besonders geliebt, herausgerufen, besonders beschenkt. Sollte ein Segen sein für die Nationen in dieser Welt. Ein Diener sein für Gottes Ratschluss, dass er offenbart wird. Jerusalem, die Offenbarungsstätte der Gnade Gottes. Und dieses Volk, was so geehrt war vor allen Völkern, wandte sich zeitweilig von Gott, dem Berufer, ab. Wer viel empfangen hat, von dem wird man auch viel fordern. Darum heißt es hier, sie haben doppelte Strafe bekommen für all ihre Sünde. Doppelte. Und wir wundern uns vielleicht manchmal, dass Christen mehr leiden als Nicht-Christen. Denn Christen haben die Erkenntnis von Christus bekommen. Sie haben die Erkenntnis über die Erlösung bekommen. Und wenn sie diese nicht achten, fallen sie unter eine besondere Züchtigung. Sie haben Doppeltes empfangen für all ihre Sünden. Aber nun sollen sie auch getröstet werden. Alles, was Gott tat und tut, war immer zuerst für Israel, für seine Diener gedacht. Auch das Evangelium. Paulus sprach davon im Römerbrief und sagt: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Kraft, die alle selig macht, die daran glauben. Zuerst die Juden und auch die Heiden. Zuerst. Und als Petrus seine Predigt hielt nach Pfingsten, als man ihn fragte, was ist denn hier eigentlich geschehen, erklärte es er in der Predigt in Apostelgeschichte 3 und sagte: Gott hat diesen Jesus zuerst für euch auferweckt. Zuerst für euch. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Israel zuerst. Zuerst für euch, bevor er den Heiden verkündet wird. Allerdings, der Apostel wusste auch darum, dass dieses zuerst auch mit Leiden verbunden ist. Denn in Römer 2 schreibt er, dass ja Preis und Ehre und Frieden all denen geschehen soll, die da Gutes tun, vornehmlich den Juden und auch den Griechen. Aber auch Unsegen und Unfriede denen, die das nicht tun, vornehmlich den Juden und auch den Heiden. Israel empfängt alles doppelt, wie schon der Name auch Jerusalem sagt, Jerusalem, das ist ja ein Ausdruck, der die Mehrzahl anspricht, das irdische und das himmlische Jerusalem. Israel hat doppelte Segnungen, die Offenbarung des Messias zur Erlösung von den Sünden im Herzen, aber auch die Offenbarung des Messias bei der Aufrichtung seines Reiches auf Erden. Gottes Wort im Römerbrief, gerade auch in dieser Adventszeit und zu diesem Trostwort, sagt ja in Römer 11, dass Gott seine Berufung nicht gereuen können. Er will sein Volk trösten. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr durch Jeremia, dass ich das gnädige Wort erwecken will, welches ich dem Hause Israel, dem Haus Juda geredet habe. Und in Jesaja 66, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Was ist diese Verheißung, dieser Zuspruch des Trostes Gottes? Israel und alle, die an den lebendigen Gott glauben, sollen das Ziel erreichen, das Ziel, die himmlische Herrlichkeit zu erleben, durch die Wiederkunft des Herrn. In den Versen 3 bis 4 haben wir auch den Auftrag von Johannes dem Täufer gelesen, der das erste Kommen Jesu in Niedrigkeit ankündigen sollte. Machet Bahn, machet Bahn. Es kommt der Erlöser für euch persönlich, für euer Herz, für euer Leben. Und er wird auch äußerlich alles zurechtbringen. Wir sollen alle aus dem Gericht genommen unter den Segen des ewigen Gottes gelangen. Tröstet, tröstet mein Volk. Bereitet dem Herrn den Weg. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge sollen erniedrigt werden, aller Weg soll schlicht und einfach werden. Was bedeutet das? Was will Gott an uns tun, damit wir als Adventsmenschen ihm begegnen können? Er will Hochmut aus unserem Leben nehmen. Das Hohe erniedrigen. Er will die Sündentäler säubern und ausfüllen mit Gutem. Er will uns reinigen von allem, was uns belastet, damit wir Gefäße sind, die er gebrauchen kann in dieser Zeit. Dass auch wir trösten können. Gehen wir diesem Auftrag noch nach, andere zu trösten. Tröstet, tröstet mein Volk. Im weitesten Sinne, liebe Geschwister und Freunde, sind alle Menschen Gottes Eigentum. Alle sollen getröstet werden. Es soll alles eben werden in unserem Leben. Unglaube, Hurerei, Zauberei, Neid, Zorn, Zank, Hass, Mord, Ehebruch, Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Ungehorsam, Undankbarkeit, das soll alles aus unserem Leben herauskommen. Machet Bahn, machet Bahn. Bereitet dem Herrn den Weg. Und da haben wir auch diese Trostworte im ersten Johannesbrief. So wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Machet Bahn, machet Bahn. Alle Menschen haben ja gesündigt und alle brauchen den göttlichen Trost. Die Frage an uns im Advent ist ja, bin ich schon ein Kind Gottes? Habe ich mich schon trösten lassen? Bin ich bereit gemacht worden auf die Wiederkunft des Messias? Ich habe gelesen von John Wesleys Mutter, die hatte noch nichts davon gehört, dass man sich der Vergebung der Sünden bewusst sein kann oder dass man das Zeugnis des Heiligen Geistes haben könne. Sie wusste nicht, dass dies das gemeinsame Vorrecht der wahren Gläubigen sei. Sie glaubte wohl an Gott, Aber den Trost in ihrem Herzen hatte sie noch nicht verspürt. Darum, so sagte sie später, wagte ich es auch nicht, es für mich zu erflehen, weil ich gar nicht dachte, dass ich das persönlich haben könnte. Als mich aber einmal mein Sohn besuchte und unter anderem auch folgende Worte zu mir sprach: Das Blut unseres Herrn Jesus Christus ist für dich geflossen. Da drangen diese Worte mit wunderbarer Kraft in meine Seele und es war mir klar, dass Gott mir um Christi willen schon längst alle meine Sünden vergeben hatte. Da war sie getröstet. John Wesley war ja im 18. Jahrhundert der große Erweckungsprediger. Er hatte nur eines im Herzen: die Menschen sollen getröstet werden. Man sagt, er hat über 40.000 Predigten gehalten. Er hat ja über 50 Jahre immer wieder gesagt: ihr sollt getröstet werden. Christus ist gekommen. Er hat sein Blut vergossen für eure Sünden. Ihr sollt leben. Ja, euer Leid, was ihr erfahren habt, das soll verkehrt werden in Freude. Und euer Leid war nötig, damit ihr euch jetzt trösten lasst. Charles Wesley hat ja da auch ein Gedicht gemacht, ein Lied, was wir auch gerne singen. Jesus Heiland meiner Seele, lass doch an deine Brust mich fliehen. Da die Wasser höher rauschen und die Wetter höher ziehen, birg mich in den Lebensstürmen, bis vollendet ist mein Lauf. Führe mich zum sicheren Hafen, nimm dann meine Seele auf. Andere Zuflucht habe ich keine. Hilflos halt ich mich an dich. Lass, oh lass mich nicht alleine, hebe Herr und stärke mich. Nur zu dir steht mein Vertrauen, dass kein Übel mich erschreckt. Mit dem Schatten deiner Flügel sei mein wehrlos Haupt bedeckt. Gnad um Gnade, volle Sühnung sind in dir, o Jesu mein. Lass die Heilung mich beströmen, mach mich ganz von Sünde rein. Du bist ja des Lebens Quelle, die den Durst auf ewig stillt. Sei der Born in meinem Herzen, der zum ewigen Leben quillt. Ja, tröste, tröste mein Volk, spricht der Herr. Und das gilt auch für alle inneren Anfechtungen, die wir haben. Wir sollen getröstet werden auf den Tag der Entrückung. Der Herr will uns deutlich machen, dass er kommt und dass er dich und mich zu sich nehmen will. Darum sagt er am Ende der Offenbarung: siehe, ich komme bald. Ich tröste dich damit. Ich komme bald und mein Lohn mit mir. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Gott will dich trösten in deiner gegenwärtigen Situation. Wenn wir auch nicht wissen, wann der Herr kommt, so wissen wir doch eins: dass er kommen wird. Der Heilige Geist in uns bezeugt seine Wiederkunft. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels vom Himmel kommen und seinen tröstenden Zuruf geben und uns aufsteigen lassen zu ihm, damit wir dort sind, wo er ist. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig.